Herr Stöcker, viele in Deutschland jammern über teure E-Autos, über geringe Reichweite und über löchrige und schlechte Ladenetze. Stimmt denn das alles mit der Realität überein?
Also teure E-Autos, wenn man sich nur den deutschen Markt anguckt, stimmt, glaube ich, zum Teil nach wie vor. Was aber primär daran liegt, dass die deutschen Hersteller es eben versäumt haben, irgendwie konkurrenzfähige Produkte zu machen. Wenn Sie nach China schauen, gibt es da mittlerweile E-Autos, die unter 20.000 und zum Teil auch unter 10.000 Euro kosten. Das liegt natürlich auch daran, dass China da massiv subventioniert zum Teil. Aber die Preise für Batteriespeicher, was das teuerste an so einem E-Auto ist, fallen weiterhin in sehr, sehr hohem Tempo von 23 auf 24 um 20%. Ja? Also ein Produkt, das innerhalb eines Jahres um 20% billiger wird, das ist absolut unerhört, was sich da gerade abspielt. Und gleichzeitig ist es so, dass der Markt für Elektromobilität seit über 10 Jahren exponentiell wächst, also immer schneller. In Deutschland tun wir so im Moment so, als ob wird ständig davon geredet, dass der Markt einbrechen würde und so. Das liegt eben daran, dass von Dezember auf Januar letzten Jahres auch mit einem Schlag die Förderung gekürzt wurde. Da ist dann der Verkauf eingebrochen, aber mittlerweile ist er schon wieder fast auf dem Niveau von Dezember 23. Also da geht viel in die richtige Richtung im Augenblick.
Sie schauen nicht nur auf Fakten und Zahlen. Ein Kognitionswissenschaftler will auch immer wissen, warum wir so ticken, wie wir denn nur ticken. Warum suchen wir uns in Deutschland eher die Sachen zum Nörgeln heraus und nicht das, was wirklich gut läuft?
Ja, manchmal hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie so eine deutsche Spezialität ist. Also ich glaube, beim Thema Autos ist es so, das darf man nicht unterschätzen, dass die Automobilindustrie natürlich in Deutschland eine sehr wichtige wirtschaftliche Rolle spielt. Das ist allgemein bekannt. Sie ist auch zum Teil verzahnt mit der Politik, ja, Stichwort VW. Da sind viele kapitale Fehlentscheidungen getroffen worden in den letzten 10 Jahren. Und anstatt über die eigenen Fehlentscheidungen zu reden, redet man dann halt lieber schlecht über die Produkte, die man noch nicht konkurrenzfähig anbieten kann. Also das ist, glaube ich, ein nicht unwesentlicher Faktor. Es gibt unglaublich viel richtige E-Auto-Desinformation. Ja? Also zum Beispiel die Behauptung, E-Autos sind auch nicht besser fürs Klima. Das ist einfach falsch. Ja, E-Autos sind auch beim aktuellen Strommix eindeutig besser fürs Klima als Verbrenner. Auch was die Reichweiten angeht mittlerweile, also wenn Sie sich jetzt ein neues E-Auto mit einem anständigen Akku kaufen, dann fährt das locker 350, 400 Kilometer weit mit einer Ladung. Es ist auch im Moment bei der Marktdichte, die wir in Deutschland haben, nicht so, dass es schwierig ist, eine Ladesäule zu finden. Im Gegenteil, ganz oft ist es so, dass sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, dass Sie eher noch einen Parkplatz kriegen, wenn sonst keiner mehr einen kriegt, weil da halt noch eine freie Ladesäule ist und so weiter. Also es wird viel schlecht gemacht, glaube ich, auch deshalb, weil man sich sonst seinen eigenen Versäumnissen stellen müsste. Ja, das nennt man kognitive Dissonanzreduktion in der Psychologie. Wenn man weiß, dass man was falsch gemacht hat, findet man lieber Gründe, warum man es nicht falsch gemacht hat, sondern warum sich alle anderen irren. Das ist, glaube ich, ein Faktor. Und das andere ist, die Deutschen haben schon eine intensive Liebe zum Verbrennungsmotor, weil der ihnen natürlich auch 100 Jahre wirtschaftliche Erfolge beschert hat und mittlerweile auch zu so einer Art Identitätsmerkmal geworden ist. Also es gibt ja Leute, und zwar nicht wenige, die definieren sich wirklich über ihr Auto. Und dieses Auto ist halt bislang in der Regel ein Auto mit Verbrennungsmotor. Und manche Leute finden es auch ganz toll, wenn das Krach macht. Ja, also es gibt eine ganze Menge von Beispielen für seltsame kognitive Umdeutungen, die wir im Laufe der Jahre uns angewöhnt haben, um Verbrennungsmotoren so zu lieben, wie das in Deutschland zum Teil der Fall ist.
Und abseits der E-Autos, warum nörgeln wir da ganz so viel und finden nicht die Dinge toll, die gut laufen? Zum Beispiel, dass die Kindersterblichkeit zurückgeht oder dass immer mehr Menschen Bildung bekommen?
Ich glaube, dass das überwiegend daran liegt, dass die Leute das einfach gar nicht wissen. Also das ist die beiden Beispiele mit der Kindersterblichkeit und der Bildung. Das ist ja was man in dem sehr empfehlenswerten Buch Factfulness von Hans Rosling nachlesen kann. Ein Mediziner aus Schweden, der immer wieder in großen Gruppen von gut informierten Leuten gefragt hat, was glaubt ihr denn, wie sieht es denn aus mit der Entwicklung der Kindersterblichkeit, der extremen Armut, der Lesefähigkeit von Menschen rund um die Welt, und immer wieder Antworten bekommt, egal von wem, von Nobelpreisträgern und Leuten beim Weltwirtschaftsforum und so weiter, bei denen immer wieder sich zeigt, die Leute denken, es ist schlechter, als es in Wirklichkeit ist. Also es gibt einen verbreiteten im Grunde falscher Information basierenden Pessimismus, und zwar bis in höchst gebildete Schichten hinein. Also ich weiß gar nicht, ob das so viel mit wir nörgeln gern zu tun hat, sondern auch es hat ganz viel zu tun mit wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was gut läuft. Und da wiederum müssen wir natürlich als Menschen, die mit Medien zu tun haben, uns ein bisschen auch den Schuh anziehen. Journalismus berichtet eben gern über Probleme. Und nicht so gern über Dinge, die gut laufen, was ja in Ordnung ist, weil das ja seine Kontrollfunktion ist. Aber wenn man ständig nur hört, das ist wiederum Psychologie, dass etwas schlecht läuft, dann greift die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Wenn ich etwas leicht erinnern kann, weil ich es oft gehört habe, halte ich es auch für wahrscheinlicher. Wenn ich also immer zu schlechte Nachrichten höre, dann glaube ich auch, dass die Welt schlechter ist, als sie in Wirklichkeit ist. Und über die guten Nachrichten wird eben leider zu wenig gesprochen.
Funktioniert es umgekehrt, wenn wir zum Beispiel, wie jetzt gerade mit unserer Mutmachgeschichte sagen, es gibt auch Sachen, die toll funktionieren? Könnte das, wenn mehr die guten Geschichten betont werden, die Stimmung im Land verbessern?
Ich würde sagen, in jedem Fall. Also das Gefühl, alles geht den Bach runter, das wird ja zum Teil, also auch von gewissen Parteien in Deutschland, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aktiv und wissentlich erzeugt. Das ist übrigens auch zum Beispiel ein Ziel von russischer Desinformation. Also russische Desinformation hat immer das Ziel, den Eindruck zu erwecken, in Deutschland laufen die Dinge furchtbar schlecht und auf der Welt laufen die Dinge furchtbar schlecht. Und dem aktiv entgegenzuwirken mit faktenorientierter Berichterstattung auch über die Dinge, die gut laufen, ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Denn Leute, die besser informiert sind, auch darüber, was gut läuft, haben natürlich nicht nur bessere Laune, sondern auch einfach ein eher an der Realität orientiertes Weltbild.
Und Wahlkampf, wie wir den jetzt gerade haben, der läuft doch meistens nicht so, dass jemand sagt, ich habe was ganz Tolles gemacht in den letzten 3,5 Jahren oder 4 Jahren, sondern der Gegner, der Politische, der hat's nicht drauf. Ich bin besser. Das ist die simple Botschaft. Warum ist das eigentlich so? Warum wird keine politische Werbung auch mit positiven Botschaften gemacht oder so wenig?
Ja, ich finde, das ist im Moment ein ziemlich unglücklicher Trend, der sich da gerade vollzieht, dass man eigentlich lieber nicht über die Lösungen spricht, die man selber anbietet, beziehungsweise zum Teil natürlich auch Lösungen anbietet, von denen jetzt schon klar ist, dass man sie nicht finanzieren kann. Aber es ist eben viel leichter zu sagen, die anderen sind doof, als komplexe Lösungsvorschläge für komplexe Probleme zu erklären. Ja, es ist immer einfacher, wie wir in der Psychologie sagen, einen abwärtsgerichteten sozialen Vergleich zu machen. Also zum Beispiel darüber zu sprechen, dass angeblich Migranten und Bürgergeldempfänger das größte Problem sind, das dieses Land hat, und die Parteien zu kritisieren, die sich um die kümmern wollen, als über die großen, schwierigen Probleme zu reden, wie Infrastruktur, Ausbau des Stromnetzes und so weiter, die eben unter Umständen auch mit unangenehmen Konsequenzen für Leute auf dem Land meinetwegen verbunden werden, wo dann irgendwie eine Stromleitung durchführt. Also haut man lieber auf den Gegner ein, weil das ist einfach einfacher und manche versprechen sich davon offensichtlich auch Erfolge. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich viel bringt. Im Augenblick habe ich das Gefühl, es ist eher so, dass es den Leuten einfach nur noch schlechtere Laune macht und wahrscheinlich insgesamt die Wahlbeteiligung drücken wird.
Ein führender Vertreter dieses unseres Landes hat vor vielen Jahren verlangt, es müsse ein Ruck durch dieses Land gehen. Nehmen Sie irgendetwas wahr, das so einen positiven Ruck erhoffen lässt?
Also ich meine, es passieren im Hintergrund natürlich durchaus Dinge, die eigentlich, und auch das ist wieder so ein Phänomen, über das wenig gesprochen wird, in die richtige Richtung laufen. Ja, also wir sind in Deutschland im Moment zum Beispiel auf einem relativ guten Weg und international durchaus auch zum Teil mit Bewunderung betrachteten Weg, was den Ausbau von erneuerbaren Energien angeht. Ja, also wir haben irgendwie mehr als 60% der Erzeugung in Deutschland ist mittlerweile erneuerbar. Vor 20 Jahren hat RWE behauptet, mehr als 4% ist unmöglich. Das sind schon Dinge, die eigentlich durchaus richtig gut laufen. Außerdem ist es natürlich so, wir gehören in Deutschland immer noch fast alle zu den reichsten Menschen, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben. Ja, wir haben ein hervorragend funktionierendes Gesundheitssystem. Unser Bildungssystem ist optimierungsfähig, aber trotzdem können die meisten Menschen in Deutschland lesen und schreiben und so weiter. Und wir haben viele, viele Leute, die eine akademische Ausbildung machen. Wir haben ein weltweit beneidetes Ausbildungssystem für Handwerksberufe und so weiter. Also die Stimmung in diesem Land im Moment ist, glaube ich, deutlich schlechter, als die reale Situation es empfehlen würde. Und der Wahlkampf wird das vermutlich nicht ändern, aber vielleicht können wir dann nach der Wahl endlich mal damit anfangen, diesen Ruck, den Roman Herzog damals gefordert hat, zu erzeugen. Hoffen wir mal alle gemeinsam.